Okay, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Wir haben heute einen etwas speziellen Gottesdienst. Wir haben heute einen Gottesdienst, wo wir Tschüss sagen müssen, im besten Fall auf Wiedersehen. Wir verabschieden nämlich heute im Anschluss an die Predigt eine Familie hier aus der Gemeinde, die Familie Hirsch, Simone, Marco und die Kinder. Da wollen wir, was heißt wollen, wir müssen Abschied nehmen. Und möchten das auch natürlich machen. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Predigt heute. So, zum einen wird sie kürzer. Da freuen sich ein paar, ne, sagen wenigstens etwas Positives, dass die Hirschens gehen. So eine schöne Sache. Die Predigt wird kürzer, Gott sei Dank. Zum anderen war es irgendwie so, als ich wusste, ich werde predigen heute, mein Wunsch, dass ich die Predigt dann auch so ein bisschen thematisch auf euch beziehe, dass wenigstens einmal sichergestellt ist, dass ihr was mitnehmt, wo ihr sagt, endlich ging's mal um mich in der Predigt, dachte ich mir, ich möchte das gern so ein bisschen aufgreifen, eure Situation. Ja, nur wie macht man's dann? Jetzt habe ich geguckt, Fichtelberg, wo ihr hinzieht, kommt in der Bibel nicht vor. Kein biblischer Ort, müsst ihr jetzt gucken, wie ihr damit leben könnt, kommt nicht vor. Dann habe ich nach eurem Familiennamen mal geguckt, Hirsch, gibt's in der Bibel, dachte ich, super. Da habe ich mir die Stellen angeguckt, das sind sogar einige, aber die Hirsche, von denen dort die Rede ist, landen meistens im Kochtopf. Es ist wirklich so, die Bibel ist nicht von Vegetariern verfasst, es ist so, da dachte ich, nee, das geht nicht, also das ist nun wirklich nicht ermutigend zum Abschied und der Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt, wie es so an einer Stelle heißt, also das hat so gar nicht zu mir gesprochen, wo ich dachte, nee, also weiß ich nicht, habe ich überlegt, was machst du dann, habe geguckt, in welcher Situation seid ihr gerade, was wird euch wohl beschäftigen, Abschied nehmen, Dinge zurücklassen, umziehen, neu anfangen. Hab dann mal angefangen, von vorne zu blättern in der Bibel und musste gar nicht viele Seiten umschlagen, um zu merken, oh, da habe ich ja einen, dem es ähnlich gegangen ist wie euch. Nämlich Abraham. Ich glaube, so ein bisschen kann man das vergleichen, seine Situation, zumindest in einem gewissen Punkt seines Lebens mit euch. Und ich dachte mir so, hey, auch über den predige ich heute mal. Zum einen, weil ihr euch vielleicht an ein paar Punkten wiederfinden könnt als Familie, aber auch für uns alle anderen, die vielleicht noch keinen Umzug planen und sagen, ich möchte eigentlich gerne hier bleiben, hier ist schön. Ich glaube, dass auch uns, die wir jetzt da bleiben, dieser Abraham was zu sagen hat und wir was von ihm lernen können. Das ist die Abrahamsgeschichte ist relativ lang, das sind etliche Kapitel in der Bibel. Ich kann das jetzt natürlich heute Morgen nur ganz kurz und ausschnitthaft zusammenfassen. Und wir lesen mal direkt eine der ersten Stellen, wo Abraham auftaucht, nämlich in 1. Mose 12. Lesen wir die ersten drei Verse, da steht: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In diesem Text erfahren wir über Abraham gar nicht mal so viel, zumindest nicht, was seinen Status quo angeht, weil das ist ja eine Verheißung. Gott spricht da erstmal rein und sagt, das und das, das soll alles passieren, das soll alles werden. So über Abraham, wie jetzt gerade, so in dem Moment, wo Gott zu ihm spricht, sein Leben aussieht, erfahren wir noch nicht so viel. Aber wir erfahren in diesem Bibeltext schon mal eine Sache über Gott. Nämlich, dass Gott ein Gott ist, der redet. Ich habe es mal genannt, ein Gott, der ruft, weil dieses Reden Gottes hier zu Abraham ja wirklich eine Berufung ist. Gott ist ganz praktisch und sagt, Abraham, zieh weg, da deine Familie, zumindest deine Großfamilie, wo du gerade bist, deine Heimat, gib das auf. Ich habe was anderes mit dir vor. Dein Leben, wie es jetzt gerade ist, soll sich verändern. Jetzt muss man dazu wissen, Abraham ist wahrscheinlich noch gar nicht lange an dem Ort gewesen, wo er jetzt gerade war, als Gott gesprochen hat. In dem Moment, wo Gott zu ihm redet, ist er in Haran, so heißt die Stadt, muss man jetzt nicht kennen. Da ist er aber nicht geboren, da kommt er nicht ursprünglich her. Abrahams Familie und auch er kommen ursprünglich hierher aus Ur in Chaldea, heißt es in der Bibel. Das ist eine Stadt im heutigen Irak. Und der Vater von Abraham, Terach hieß der, der hat, warum auch immer, irgendwann die Idee gehabt, ich will da wegziehen. Und ich pack all meine Söhne, meine ganze Familie ein und ich will hierhin ins Land Kanaan. Mal so grob hier. Da wollte er hin, gelandet ist er da. Ich weiß nicht, ob der einfach keinen guten Orientierungssinn hatte oder das Navi versagt hat. Also hier ging's los, da war das Ziel, da ist er gelandet. In Haran, dort oben, heutige Türkei, Grenze zu Syrien, da lebt Abraham jetzt. Vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, man weiß es nicht ganz genau. Terach ist mit seiner ganzen Familie dorthin gezogen, ist dort anscheinend wieder ein bisschen sesshaft geworden. Haben ihre Zelte dort aufgeschlagen, vielleicht ein Haus gekauft. Sie leben dort und irgendwann stirbt Terach. Und Abraham, jetzt gerade gesettelt, gerade sesshaft geworden, gerade vielleicht ein neues Zuhause gefunden, bekommt jetzt auf einmal von Gott diese Ansage, hey, geh da wieder weg. Und der Bibeltext gibt jetzt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass man sagt, ja, war in Haran gerade eine Krise, war eine Hungersnot, gab's Stress mit der Nachbarschaft, haben die sich nicht verstanden oder das Klima war Abraham empfindlich, dass er da sich einfach nicht wohlfühlte und deswegen weg musste, lesen wir dort nicht. Also scheint jetzt keinen negativen Grund gegeben zu haben, aus Haran wieder wegzuziehen. Und wir lesen auch nirgendwo in der Bibel, dass Abraham so innerlich immer schon so eine Reiselust hatte. Dass er seit dem Moment, wo er in Haran angekommen ist, sich dachte, das kann nicht alles sein. Ich muss hier eigentlich weg. Kanaan ist das Ziel. Ich spüre in meinem Inneren, Gott wird mich weiterführen. Das gibt's ja manchmal. Menschen, die haben kaum den Koffer ausgepackt, dann haben sie schon das Gefühl, woanders ist schöner. Lesen wir von Abraham nicht. Der Bibeltext klingt eher so, als käme dieser Ruf Gottes ganz überraschend. Von jetzt auf gleich. Mitten in den Alltag rein. In das Leben eines Menschen, der sich wahrscheinlich angefreundet hatte, jetzt mit seinem Lebensmittelpunkt, der seine Familie gründen wollte, der einfach vielleicht da bleiben wollte, wo er ist, der möglicherweise sehr, sehr zufrieden war. Mitten in diese Situation rein ruft Gott in den Alltag, wahrscheinlich unerwartet. Gott redet nicht immer nur in einem Gottesdienst oder wenn man stille Zeit macht, wie wir Christen das so nennen, wenn man so die Bibel liest morgens, sofern man es schafft, oder auf irgendeiner Konferenz oder auf irgendwelche Fastentage, auf die man geht, wo man sagt, jetzt erwarte ich das Reden Gottes. Manchmal spricht er einfach so, zwischen Tür und Angel, in den Alltag rein, unerwartet, überraschend. Und manchmal ruft Gott Menschen wirklich raus, aus ihrer Situation, aus ihrem Leben. Und nicht immer nur dann, wenn das Leben gerade in der Krise ist und alles schlimm. Wenn Gott einen rausruft aus dem Schlimmen, aus der Not, da folgt man gerne. Da wartet man ja sogar drauf, dass Gott endlich sagt, es ist zu Ende, geh woanders hin, ich habe was Besseres für dich. Das ist nicht so herausfordernd, Gott zu folgen, wenn er einen aus dem Schlimmen, aus der Not rausruft. Aber was ist, wenn Gott einen ruft aus dem Guten? Aus der Situation, wo man sich eigentlich wohlfühlt, wo man sagt, hey, es ist doch schön, es ist toll. Ich habe mich eigentlich so drauf eingestellt, die nächsten Jahre, Jahrzehnte hier zu bleiben. Was ist, wenn Gott aus dem Guten ruft und sagt, verlass das. Ich habe was anderes. Ich habe einen anderen Plan. Ich habe was Besseres. Ihr habt ja sowas Ähnliches erlebt. Ihr seid mir jetzt die letzten Jahre nicht so aufgefallen als Familie, dass ihr sehr griesgrämig rumgelaufen seid und immer so gesagt habt, oh Gott, Pfaffenhofen ist auch das letzte Loch. Herr, führ uns raus. Wir gehen überall hin, im Zweifel auch nach Franken. Hauptsache raus. So, also vielleicht wart ihr auch nur nicht ehrlich, keine Ahnung, aber es klang jetzt nicht so, wenn wir uns unterhalten haben, sondern ihr seid hier angekommen vor etlichen Jahren, Haus gekauft, die Familie hat sich hier erweitert vor Ort in mehrfacher Hinsicht, Beziehungen geschlossen, nicht nur in die Gemeinde hier, sondern in etliche Vereine, Firma aufgebaut, alles gesettelt, es passte. War doch irgendwie meistens gut drauf, wenn man euch gesehen hat, glücklich. Hätte man jetzt nicht erwartet, ich so, ey, jetzt geht's nochmal woanders hin. Alle Zelte abbrechen woanders hin. Aber Gott hat gesprochen. Simone hat mir das mal so am Telefon gesagt, hey, wir haben wirklich das Gefühl, Gott ruft uns woanders hin und wir erleben Bestätigung um Bestätigung, dass Gott uns jetzt in Fichtelberg haben möchte. Und ihr seid ein Beweis dafür, dass diese Geschichten, die wir in der Bibel lesen, dieser Gott, der sich da so und so verhält, dass er es heute auch noch tut. Dass er auch heute noch Menschen ruft und nicht immer nur, wenn es erwartet wird. Und nicht immer nur in der Krise, dass Gott sagt, jetzt raus. Sondern dass Gott auch manchmal herausfordert und sagt, hey, bist du bereit, das, was du hier jetzt hast, dein Haus, deine Beziehungen, dein Netzwerk, deine Gemeinde, das, was du gern hast, bist du bereit, das hinter dir zu lassen, weil ich habe was anderes, ich habe einen Plan mit dir. Und ihr seid der Beweis dafür, dass Gott das heute noch macht. Dass wir das, auch wir anderen, die es vielleicht noch nicht so deutlich gehört haben, dass es passieren kann, dass Gott auf einmal reinredet in unser Leben und sagt, ich habe was anderes für dich. Und dass man dann vor dieser Wahl steht zu sagen, folge ich, mache ich das oder sage ich Gott, hey, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Abraham folgt diesem Ruf Gottes. Er macht das, er zieht in dieses Land Kanaan. Und das ist jetzt nicht so wie bei euch. Ihr habt schon ein Haus, wo ihr wisst, da geht's hin, da melden wir uns an. Abraham wird eigentlich nie so richtig sesshaft in diesem Land, sondern er zieht immer durch, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Er ist immer unterwegs, aber er ist in diesem Land. Er folgt Gottes Ruf und dann erlebt er in den folgenden Jahren und Jahrzehnten, dass Gott, der ihn gerufen hat, dass dieser Gott ihn auch begleitet. Und das ist auch bitter nötig, ehrlich gesagt. Denn manchmal hat man ja so diese Vorstellung, wenn ich Gottes Ruf folge, wenn ich gehorsam bin, wenn ich was aufgebe, wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, wie es so heißt im Neuen Testament, dann sieht Gott, wow, na das sind mal richtige Kerle, die Hirschens oder der Abraham oder wer auch immer. Endlich mal jemand, der hört, da freue ich mich. Und dann, das werde ich jetzt segnen und zwar ohne Ende. Und da mache ich jetzt alle Hügel, die sich da in den Weg stellen, platt. Ich mache den Weg eben, ich roll den roten Teppich aus, ich räume alle Probleme aus dem Weg, weil ihr folgt ja meinem Ruf. So stellt man sich das manchmal vor. Gehorsam gegenüber Gott, dann läuft alles glatt. Das erlebt Abraham ein bisschen anders, muss man sagen. Wenn man so diese Geschichte durchliest im Land Kanaan, als er dann angekommen ist, was da so die nächsten Jahrzehnte passiert, ungefähr 25 Jahre lang, dann merkt man, hui, da geht's drunter und drüber. 25 Jahre lang wartet Abraham darauf, dass endlich sein Sohn geboren wird, den Gott ihm versprochen hat. 25 Jahre lang zwischen der Ankündigung und der Geburt. Und das ist, wenn man das liest, merkt man für Abraham und auch für seine Frau sehr belastend. Die zweifeln, die haben mit Sicherheit auch mal geweint, getrauert, sich gefragt, wieso passiert hier nichts, wieso klappt das nicht. Die haben richtige Not, das quält die jahrzehntelang. Es war nicht so entspannt. Dann, als Abraham in Kanaan ankommt, das Erste, was eigentlich passiert ist, es kommt eine Hungersnot. Und man sagt, ja super, Gott, in Haran hatten wir zu essen. Dann sind wir dir hierher gefolgt. Ja, und jetzt müssen wir hungern. Spitze. Dann muss er sofort wieder umziehen. Er geht nach Ägypten. In Ägypten kriegt Abraham Todesangst, weil er so sich denkt, die Ägypter, das sagt Abraham so, die sind auch schwierig, ne? Die mögen schöne Frauen. Meine Frau ist sehr schön. Jetzt sind wir hier Fremde. Keine Lobby, kein Gesetz, kein Schutz. Wenn die meine Frau haben wollen, dann murksen die mich ab. Der hat richtig Todesangst. Und dann fällt ihm eine ganz super Idee ein. Er sagt zu seiner Frau, komm, wir tun so, als wären wir Geschwister. Hilft zwar überhaupt nicht, verhindert überhaupt nicht, dass die Ägypter sich die Frau nehmen wollen, wenigstens wird er nicht umgebracht. So. Also für Abraham, der dachte sich, das ist sinnvoll, aber der hat richtig Angst, der hat Panik, dass er sterben könnte dort, dass er umgebracht wird. Und da kommt auch kein Gott, der sagt, Abraham, alles entspannt, die Ägypter, ich kenne sie, ich werde da helfen und so, passiert nicht. Gott lässt den erstmal laufen und seinen seltsamen Plan ausführen. Dann gibt's Familienstreit, richtig Krach mit seinem Neffen, die kämpfen fast. Dann trennen sie sich, er zieht woanders hin, der andere in die andere Richtung. Dann muss Abraham mit Banditen und Räubern kämpfen. Er gerät selber in Lebensgefahr. Also das ist so seine Erlebnisse im Land Kanaan. Seine Erlebnisse, nachdem er Gottes Ruf gefolgt ist. War nicht alles glatt. War nicht alles schön. Abraham hat aber erlebt, dass Gott ihn begleitet. Dass Gott da ist, dass Gott auch eingreift. Aber nicht so, wie man sich es vielleicht manchmal wünscht. Wenn man diese 25 Jahre sieht und dann mal nachzählt, Wie oft hat Gott eigentlich so richtig gesprochen zu Abraham? Wie oft ist Gott Abraham erschienen? Da kommt man auf 6 bis 7 Mal, je nachdem, wie oft man zählt. 25 Jahre lang, 6 bis 7 Mal kommt Gott so richtig deutlich spürbar und sagt, ich bin da, ich kümmere mich und ich greife ein. Ist jetzt nicht so, dass Abraham jeden Tag diese enge Begegnung hatte und der Gott, der ihn ermutigt hat und immer da war und alles, jede Not sofort aus dem Weg geräumt hat. Nein, er musste oftmals eine ganze Strecke laufen in Krisen, in Herausforderungen und wusste nicht so ganz, wie geht denn das jetzt aus? Was passiert? Und ich glaube auch, dass Abraham manchmal erst rückblickend erkannt hat, Gott war doch da. Gott hat doch eingegriffen. Es gibt so Zeiten im Leben, da fühlt man Gott nicht so und erkennt es erst ein paar Tage, Wochen, vielleicht manchmal Jahre später und Gott war doch da. Und da möchte ich euch auch ermutigen, wenn ihr jetzt umzieht nach Fichtelberg, es kann ja sein, dass nicht alles ganz so einfach wird. So, die Franken, ich bin ja selber, ich komme daher, die sind ja auch manchmal so, man weiß es nicht so ganz, ne? Oder andere Probleme, es kann sein. Und vielleicht kommen auch Krisen und vielleicht fragt ihr euch dann auch manchmal, ja Gott, wo bist du denn? Warum passiert das jetzt? Du wolltest uns doch hier haben. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch in solchen Momenten erinnert an diesen ersten Punkt. Aber Gott hat gerufen. Manchmal ist es wichtig, sich in diesen Herausforderungen es bewusst zu machen, hey, ich bin hier gerade drin, weil Gott gerufen hat. Weil dann dürfen wir wissen, wenn Gott ruft, begleitet er auch. Wenn Gott einen Auftrag gibt, bezahlt er auch. Wenn Gott uns losschickt, dann begleitet er uns. Und ich durfte das so erleben, in meinem Theologiestudium im ersten Jahr war ich kurz davor aufzugeben, weil ich diese Arbeitsbelastung nicht geschafft habe. Ich dachte, ich drehe hier durch. Also gerade Griechisch, das ist kein Vergnügen, wenn man es lernen muss. Und ich saß wirklich in meinem Zimmer und dachte mir, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mich hierher geschickt hat, dass das jetzt Gottes Weg ist, ganz klar, ich würde aufhören. Weil ich hätte keine Hoffnung, das zu packen oder zu schaffen. Aber wenn Gott gerufen hat, dann wird er auch eine Lösung schenken. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch daran erinnern könnt dann. Hey, wir sind hier, weil Gott gesprochen hat. Und weil Gott gesprochen hat, dürfen wir sicher sein, er begleitet uns. Auch jetzt gerade, auch wenn sich's emotional vielleicht gerade nicht so anfühlt. Und das möchte ich auch uns zusprechen, die wir hier bleiben. Weil jeder von uns kommt in Situationen rein, wo wir herausgefordert sind, wo wir kämpfen müssen. Sei es in deinem Job, sei es in deiner Ehe vielleicht oder deiner Familie, sei es hier vielleicht in der Kirche, in der Gemeinde, in deinem Verein oder wo auch immer. Es gibt diese Momente, wo man sich denkt, ey, nein, es geht nicht mehr. Und Gott, wo bist du? Und dann ermutige ich dich, dass du dich daran erinnerst, wer hat dich vielleicht nach Pfaffenhofen gebracht oder in diese Gemeinde. Wer hat dir deinen Ehepartner gegeben? Die meisten Christen sind vom Traualtar ja total überzeugt, dass der andere Gottes Geschenk ist, ganz persönlich. Wer hat dir deinen Partner gegeben, deine Kinder, deinen Job, das, was du bist? Wer hat es dir gegeben? Gott. Und wenn Gott gegeben hat, wenn Gott dich gerufen hat in diese Stadt, in diesen Job, in diese Ehe, in diese Familie, hey, dann darfst du dir auch sicher sein, dass Gott dich begleitet. Auch wenn sich situativ nicht so anfühlt. Aber dann schöpf daraus neuen Mut zu sagen, okay, ich weiß, Gott ist da. Ich glaube, dass er da ist. Und dann wird er mich auch hier durchführen. Dann wird er irgendwie das, was jetzt gerade so schwierig ist, in Segen verwandeln und es lösen. Gib nicht auf zu kämpfen, sondern erinnere dich an den, der dich gerufen hat, und wisse deshalb, dass er dich jetzt auch begleitet. Abraham darf dann in diesen ganzen Prozessen des Gerufenseins, auch der Begleitung Gottes in diesen Jahrzehnten, wo er unterwegs ist, erleben auch, dass Gott auch ein Gott ist, der erfüllt. Und zwar die Verheißungen, die er gibt. Wir haben ja diese Bibelstelle am Anfang gelesen, da verspricht Gott eine Menge Dinge. Und Abraham darf erleben, Gott hält sein Wort. Aber ehrlich gesagt anders, als sich's Abraham vielleicht vorgestellt hat. Gott verspricht Abraham an einer Stelle im 13. Kapitel, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Wer regelmäßig seine Wohnung putzt, weiß, schon da ist es sehr viel. So, unzählbar. Und Gott sagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Super. Was sieht Abraham? Ein Sohn. Isaak, der wird geboren. Und das war's mehr oder weniger. So wirklich viel mehr kommt da nicht. Von zahlreichen Nachkommen wie der Staub auf der Erde hat Abraham nichts erlebt. Viele Jahrhunderte später erfüllt sich das. Die werden ein riesengroßes Volk. Die Verheißung, dass Gott sagt, ich werde dir und deinen Nachkommen dieses Land geben, dass Abraham dadurch zieht, der Länge und der Breite nach. Abraham hat nicht viel von diesem Land besessen. Ein Acker mit einer kleinen Höhle drauf, das hat er gekauft. Und das wird ein Friedhof. So, das ist, da werden er und seine Frau begraben. Das hat er gekauft, das ist sein Besitz. Der Rest gehört anderen. Anderen Völkern, mächtigen Nationen, die jetzt nicht so begeistert sind, wenn Abraham das haben will. Er besitzt von diesem Land selber nichts, einen kleinen Acker. Jahrhunderte später kommen seine Nachkommen und nehmen das Land ein. Und es erfüllt sich, was Gott versprochen hat. Abraham selber hat nicht so viel davon gesehen. Und diese große Verheißung, in dir werden gesegnet alle Völker der Erde, haben die Völker nicht viel mitgekriegt von zur Zeit Abrahams. Und er selber auch nicht. Die meisten Völker der damaligen Zeit haben Abraham nicht wahrgenommen. Jahrtausende später kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt, stirbt am Kreuz, wird begraben für die Sünde der Welt. Wir haben es vorhin gefeiert im Abendmahl. Und er kommt aus dem Geschlecht und dem Volk Abrahams. Und da erfüllt sich diese Verheißung. In dir, Abraham, durch dein Geschlecht werden alle Völker, alle Generationen der Welt gesegnet werden. Wenn man diese Abrahamsgeschichte liest, merkt man, Gott erfüllt alle seine Verheißungen, alles. Gott hält sein Wort. Manches erlebt Abraham nur anteilig. Manches kriegt er nicht so mit. Manches erfüllt sich nicht so, wie er es vielleicht selbst erwartet hätte. Gott denkt weiter. Gott denkt über unser Leben hinaus. Gott denkt in Generationen. Gott denkt langfristig. Seine Perspektive auch auf die Verheißungen, die er uns gibt, ist manchmal anders. Und da möchte ich uns ermutigen, egal ob es nach Fichtelberg geht oder wir hier sind oder was auch immer Gott dir versprochen hat. Manchmal sind wir ungeduldig und scharen mit den Hufen und sagen, Gott, jetzt sind wir 2 Jahre hier, was ist los? Du bist in Verzug. Wir sind es gewohnt, ne? Bestell was bei Amazon, das ist morgen da, wenn du Prime-Kunde bist. So, und wir fühlen uns ja immer als die Prime-Kinder Gottes. So. Und dann denkt man sich so, das dauert jetzt aber ganz schön lange. Ja, aber Gott denkt weiter. Und manches dauert sehr, sehr lange. Aber wir dürfen uns bei allem sicher sein, wenn Gott was versprochen hat, er wird es erfüllen. Ob es so wird, wie ich es mir vorstelle, oder ob es länger dauert, das ist die Frage. Aber Gott wird zu seinem Wort stehen. Wenn er dir etwas versprochen hat, er wird es halten. Und ich glaube, wir können von diesem Abraham wirklich lernen, dass dieser Gott jederzeit rufen kann. Und dass wir diese Erwartung auch haben dürfen. Ey, wenn wir gehen in unsere Arbeit oder in unsere Familie oder wo auch immer, in unser normales Leben, Gott kann reinsprechen von einem Moment auf den anderen. Und Gott kann manchmal uns Pläne offenbaren für unser Leben, mit denen wir nie gerechnet hätten. Aber wir dürfen dann auch erleben, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott ein Gott ist, der uns begleitet, auch wenn es sich nicht jeden Tag so anfühlt. Aber wir sollten in diesem Bewusstsein leben, hey, er ist da. Er hat versprochen, bei mir zu sein und er wird seine Verheißungen erfüllen. Das, was er verspricht, das wird Gott auch tun. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der nicht lügt und der nicht irgendwas erzählt, sondern der ganz genau weiß, was er sagt. Und Herr Jesus, ich bete für die Menschen, die jetzt heute Morgen hier sind und sagen, ja, ich kann mich gut erinnern, was Gott mal gesagt hat, aber es passiert nicht und ich habe eigentlich aufgegeben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du diese Verheißung erneuerst heute. Und dass die Menschen, die das betrifft, dass die spüren dürfen, Gott hat es nicht vergessen und Gott will daran arbeiten. Und Jesus, ich bitte dich, dass du da, wo vielleicht im Leben von den Menschen, die das betrifft, da, wenn da irgendwas ist, was das blockiert oder wenn vielleicht wir das Problem sind, dass du das zeigst, dass wir das lösen können. Und dass wir dann in diese Verheißung reingehen dürfen. Herr Jesus, ich bitte dich für offene Ohren, für dein Reden, für dein Rufen und für ein Herz, das dann auch bereit ist zu sagen, hey, wir folgen, wir gehen mit, wir gehen dorthin, wo du das möchtest, weil wir wissen dürfen, du hast den besten Plan. Danke dafür. Amen.